Der Fatalist von RG25 und dieser Live-Act ist aufgetreten in unterschiedlichen Locations, in der Kantine, aber eben auch im Ackerhof. Und das Thema, was uns hier beschäftigt im Mixtape-Spezial, ist eben die Techno-Szene der 90er Jahre. Andreas Kubica ist bei mir nach wie vor zu Gast und er macht für die Erfurter Kulturredaktion ein Projekt. Da geht es darum, am Ende in einer App einen virtuellen Stadtrundgang zu entwickeln. Ende des Jahres wird es veröffentlicht und dann könnt ihr, die ihr da interessiert seid, an die Orte zu Fuß gehen, wo eben damals die Clubs waren, wo die Schallplattenläden waren, wo eben Techno gelaufen ist, Techno gehört werden konnte. Techno ist ja nur ein Überbegriff, wir haben ja auch schon rausgehört, es gibt ja so viele Subgenres wie Trance, Acid House und so weiter. Techno selber ist ja fast negativ konnotiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das hier ist ein Werkstattgespräch auch, das kann ich nur sagen, was ich hier gerade mit Andreas führe, denn es geht so ein bisschen um den Einblick, um die Hintergründe, was muss man alles bei so einem Projekt beachten. Wir hören teilweise Ausschnitte an, die dann in der fertigen Fassung in dem Projekt für den virtuellen Stadtrundgang dann nicht vorkommen. Und vielleicht erstmal da auch so ein bisschen nachgefragt, Andreas, nochmal, um dich mal wieder mit an Bord zu holen. Für dich war das wahrscheinlich auch interessant, all die Menschen von damals zu treffen. Und du hast ja, wir haben es ja rausgehört, bei den verschiedenen Lebenswegen, dass man da so mitbekommt, naja, die hatten eigentlich alle erstmal nichts weiter vor und dann ist trotzdem was draus entstanden. Und damit kommen wir auch schon zu der nächsten Frau, die nämlich Partys organisiert hat in der Loge, nämlich die Xenia. Und da gab es wahrscheinlich solche Aha-Momente auch für dich.
Ja, ja, genau. Also die Xenia ist jetzt in einem Kulturverein in Jena, ist verantwortlich für kulturelle Projekte, die auch mit Musik zu tun haben. Und sie ist sich sozusagen dahingehend treu geblieben. Also was so ein bisschen Lebensauffassung und Musikgeschmack sowieso, aber ne, die Art und Weise, wie man arbeiten will, was man da für Ansichten und Ziele hat, das ist bei vielen irgendwie weiterhin spürbar. Also die Zeit war schon prägend.
Und du hast jetzt hier auch einen interessanten O-Ton mitgebracht und da geht es nämlich genau darum, die Zeit, die prägend ist und das war ja nun mal die 90er selber schon und die Zeit nach der friedlichen Revolution und so weiter, aus dem Impuls heraus ist ja radiofrei entstanden und. Und wir hören mal rein, weil das wirklich was ist und das hört man auch ihr in dieser Antwort an. Das vergisst sie nicht so schnell und das war sozusagen auch eine Weichenstellung fürs spätere Leben.
Also diese Zeit war für mich tatsächlich ganz essentiell und hat eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass auch meine Zeit des Schulabschlusses ein wenig gelitten hat oder zumindest in der Leistungsabfall. Für mich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich klar, wo mich die Reise hinbringen wird, mein weiteres Leben. Aber ich bin immer der Musik treu geblieben, immer irgendwie diesem Projektcharakter. Ich bin danach zum Film gegangen. Für mich war, ja, und bin heute, leite ich die Kulturberatung und unterstütze andere dabei, ihre Projekte umzusetzen. Und die meisten meiner Klienten kommen aus der Musikbranche. Das heißt, ich habe heute nach wie vor ganz viel mit Musik zu tun. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich zu einer Zeit geboren bin und an einem Ort geboren wurde, dass es mir halt ermöglicht hat, diesen Freiraum zu genießen. Und ich versuche vielen Leuten, die zu mir kommen heute, auch diesen Freiraum und dieses Gefühl der Freiheit, sich auch ja im Kopf auch frei zu machen von vielen Sachen und sich Dinge zu trauen und die Welt bunt zu gestalten und divers zu gestalten, ermutige ich heute auch ganz viele meiner Klienten und das basiert vor allem auch auf das, was ich selber erleben durfte und ich habe ganz viel Kraft mitgenommen und es war einfach eine ganz tolle Zeit, es war einfach eine unglaublich tolle Zeit und nein, ich will die Uhr nicht zurückdrehen, sondern ich nehme es mit. Ja, und ich nehme es mit und gestalte dadurch meine jetzige Zeit, gestalte ich dadurch mit und es weht noch sehr viel nach. Genau. Und vielleicht noch eine schöne Geschichte dazu ist. Angefangen hat es für mich ja eigentlich auch in diesem Plattenladen, ne, mit der Loge. Da hat für mich eigentlich, also bis auf diese Geschichte im Roten Berg, wo ich angesprochen wurde von Mirko direkt, aber so richtig losgelegt hat es ja für mich, oder bin ich ja erst reingegangen, durch diesen Plattenladen, die Loge. Und bin jetzt quasi in meiner Funktion Jahrzehnte später angesprochen worden. Es gab letztes Jahr den Emil-Preis, das war der Preis für die Plattenläden, den besten Plattenläden. Und da hat man mich gefragt, ob ich die Laudatio für den Plattenladen Laden hier in Jena halte. Und das war schon, das hat für mich, hat sich quasi der Kreis zumindest erneut geschlossen. Und das war schon ganz toll, dass das, ja, das nehme ich da auch mit raus. Und das ist dem auch geschuldet, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Und das begleitet mich nach wie vor. Deswegen wollte ich diese Geschichte kurz auch nochmal erzählen.
Soweit Xenia, wir haben es ja rausgehört, das war eine Zeit, an die sie heute noch gerne zurückdenkt. Und sie war eben auch Teil der Techno-Szene in den 90er Jahren in Erfurt. Und Andreas, bevor wir den nächsten Ton hören, das muss man auch mal sagen, interessant für dich, ja, das haben wir vorhin schon mal gesagt, wenn man all diese Clubs nimmt und Örtlichkeiten, wo damals die Party abging, das war ja alles in der Nähe, wo wir jetzt heute auch sind, von Radio Frei in der Johannesstraße. Alleine hier war das Dixon, war Pure Records, Schallmauer als Plattenlagen. Ackerhof war vielleicht, wenn man jetzt zu Fuß geht von der Johannesstraße, ist 5 Minuten entfernt, geht man durch die Augustinerstraße und dann nochmal rum und dann ist man schon in der großen Ackerhofsgasse und. Also das war auf jeden Fall alles sehr, sehr zentral gelegen und der Platz war vor allen Dingen da, ne? Also der Freiraum, das zu machen.
Ja, ich sag mal so richtig große Clubs gibt's ja hier oder gab's im Erfurter Zentrum ja damals auch nicht. Also die Loge, sozusagen dieser erste Plattenladen von Sven UK und Mirko Sauer, das war ja am alten Angerbrunnen die Gegend. Da war sozusagen eine Möglichkeit, unten Partys zu machen. Und beim Dixon und beim Pure weiß ich gar nicht, ob die da Partys veranstaltet haben. Also wenn, dann im kleineren Rahmen. Und der Ackerhof, das waren ja relativ wenige Partys überhaupt nur in der ganzen Zeit. Also vielleicht, die Leute haben mir so erzählt, vielleicht maximal 10, 15 auf 3, 4 Jahre, weil das natürlich auch alles nicht legal war. Und die großen Partys waren dann wirklich eher im Zentrum, wenn man es jetzt so innenstädtisch
auffasst. Das war dann schon Ende der 90er.
Das war Ende der 90er, ich meine Ackerhof auch. Aber das war dann schon komplett legal und auch kommerzialisiert. Und dann gab es halt das Eurocenter, das war relativ groß, oder Mad und Spot, wie es dann hieß.
Und das war dann richtig kommerzialisiert, um das mal genau zu sagen. Aber vielleicht muss ich es dann ein bisschen präziser formulieren, was ich meine mit Freiräume und vielleicht auch eher Treffpunkte. Ne? Also Schallplattenläden, haben wir ja schon rausgehört, haben eine große Rolle gespielt. Und diese Treffpunkte, die waren sehr zentral. Heute gibt es ja nur ganz wenige bekannte Schallplattenläden. Also der bekannteste ist wahrscheinlich Frau Korte im Erfurter Norden. Joschi war damals Woodstock und so. Und aus dieser Szene heraus, also die Leute, die sich da kennengelernt haben, die haben wiederum dann als DJ gearbeitet, haben dann selber Musik gemacht und haben mitunter auch einen Club aufgemacht, um das vielleicht mal so zu präzisieren.
Genau, man muss natürlich sehen, dass diese Situation damals so war, dass um so Plattenläden gar keinen Weg drumherum geführt hat, weil wie sollte man sonst sozusagen so ein Sortiment präsentieren? Ne? Also wo sollte man als DJ ansonsten so einen Überblick bekommen, was es alles gibt?
Es gab kein Internet, das haben wir ja schon ein paar Mal in diesem Gespräch gesagt, aber das muss man immer wieder betonen.
Es gab kein MP3, das kam alles erst später und das war im Grunde auch das, was dann wahrscheinlich vielen von diesen Plattenläden die kommerzielle Grundlage entzogen hat, dass das dann auch alles sich eher ins Netz verlagert hat und diese Läden sich nicht mehr halten konnten.
Wir kommen gedanklich nochmal zurück zu Xenia und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie zentral das alles lag. Gut, Läden liegen immer zentral, in dem Fall die Loge. Oben war es auch Schallplatte und so weiter, also ein Laden und unten im Keller hat dann, da haben dann auch Partys stattgefunden.
Partys stattgefunden, da habe ich schöne Flyer, wo das alles dokumentiert ist.
Und das kann man sagen, liegt eigentlich am Hirschlachufer. Ich weiß gar nicht, wie die offizielle Adresse von der Loge war. Auf jeden Fall vom heutigen Kinoclub, den ja wahrscheinlich viele Erfurter und Erfurterinnen kennen, den es ja damals auch schon gab in den frühen 90er Jahren. Da war das Luftlinie wahrscheinlich 1 Minute, nur einfach schräg rübergehen. Und da können wir ja Xenia mal hören, die uns genau beschreibt, wie man dann da reingekommen ist.
Genau, das sagt sie echt ganz gut. Heutige New Yorker, wenn man da davor steht, steht man im Grunde vor diesem ehemaligen Plattenladen Loge. Und wie es da aussah, das kann uns Xenia selber mal erzählen.
Wenn man in die Loge reingehen wollte, musste man durch diese Nebenstraße, die, ich glaube, dafür geht man jetzt ins Kino hinten. Da war so ein Innenhof und durch diesen Innenhof ist man die Treppen runtergekommen und dann war da der Einlass. Und wenn man an Charlie und mir vorbeigegangen ist, weil wir haben meistens Einlass gemacht, ist man sozusagen in einen Vorraum gekommen, da stand die Bar. Und wenn man von der Bar nach links gegangen ist, ist man in einen so einen wirklich kleinen Raum gekommen, den wir so als Chill-Out-Area umfunktioniert hatten. Da lief mal Musik oder eher nicht, aber man konnte sich zumindest hinsetzen. Und das war der einzige Raum, der trocken und warm war. Von daher war das der einzige Raum, wo man sich auch wirklich mal kurz ausruhen konnte. Ansonsten ist man aus der Bar nach rechts weggelaufen und kam wieder in einen etwas größeren Raum, von dem sich zwei Räume oder zwei Wege trennten. Rechts ging es in den Haus, also in den Hausflur, da hat Mirko meistens aufgelegt. Und links war es die Mainstation, hieß es immer so, da hat Sven aufgelegt, da kam meistens Acid, Acid House und Trance und sowas. Und der Keller, es war ein absoluter Keller, der einfach, ja, da war es feucht, da tropft es von den Wänden und die Beleuchtung war meistens so minimal, dass nur Strobo drinne war. Strobo und zwar in den Farben Rot und Grün, sich genau gegenüber, sodass man, wenn man die Leute angeguckt hat, mitten im Gesicht einen Strich hatte. Die eine war grün, die andere rot, die Gesichtshälfte und natürlich Nebel, 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 Nebel. Und wenn man Glück hatte und es stand mal wieder jemand an der Nebelmaschine, dann ist man auch regelmäßig vor die Wände gelaufen, weil man einfach nichts gesehen hat, außer dieses Strobo, irgendwie Leute, die einen Körper, die an einem vorbei huschten und dieser Nebel. Ja, und unglaublich krass laute Musik.
Sehr, sehr bildlich gesprochen von Xenia, die eben eine der Organisatorinnen war bei den Partys in der Loge. Wir haben gelernt, eigentlich schräg gegenüber vom Erfurter Kinoclub in einer Seitenstraße, in der Nähe vom Anger gelegen. Heute ist ein großes Modelabel da beheimatet. Und ja, das kann man sich wirklich buchstäblich vorstellen, wie wichtig eben die Effekte waren, dass man den Keller einfach vergessen hat und dann war es einfach nur alles nur noch Nebel. Das haben wir gerade rausgehört und wir haben jetzt so viele Eindrücke bekommen und es geht ja hier vor allen Dingen um Musik bei dem Projekt von Andreas Kubica, was er da zusammenstellt bei dieser Reise in die 90er Jahre, die Techno-Szene. Deswegen hören wir mal Musik aus dieser Zeit. We'll be right back. Wir machen eine kleine Zeitreise und zwar mit Andreas Kubica, der sich schon seit Wochen und Monaten mit einem Projekt beschäftigt, was er für die Erfurter Kulturdirektion macht. Am Ende steht ein virtueller Stadtrundgang zu den Orten, zu den Clubs, zu den Begegnungsstätten der Techno-Szene in den 90er Jahren in Erfurt. Wir haben schon gesagt, es gab damals viele Plattenläden in der Johannesstraße, es gab Treffpunkte wie den Ackerhof. Techno gab es natürlich im Kleinen, das kann man mal sagen. Andreas, du kannst mir auch ein bisschen helfen. Es gab ja wahrscheinlich parallel die Entwicklung einmal so eine Indie-Szene und dann von Anfang an, das weiß ich auch noch als kleines Kind, gab es immer schon eine kommerzielle Szene, auch in Form von Clubs, das sogenannte Eurocenter EC abgekürzt. Da hat man sich zum Beispiel auch schon von Anfang an getroffen und es war aber eher so der Techno, mit dem wahrscheinlich die anderen weniger zu tun haben wollten.
Es gab da schon Schnittmengen, also diese kommerziellen Sachen, die liefen ja dann auf MTV und später auch auf Viva. Und da gab es natürlich Sachen, die auf die konnten sich viele einigen, sagen wir mal so. Aber es gab natürlich auch ganz klar so rote Tücher, die jetzt sozusagen bei diesen alternativen oder subkulturellen Techno-Sachen als Affront empfunden worden wären.
Also ich glaube jetzt Mark O, Tears Don't Lie, hätte man jetzt nicht begeistert in der Loge dazu getanzt.
Ja, oder Scooter oder so. Ne, das waren sozusagen Sachen, die gingen nicht. Aber es gab andere kommerzielle Sachen, die durchaus mehrheitsfähig waren. Also wenn ich jetzt an diese Deathpunk-Alben denke.
Stimmt. Da konnten sich, glaube ich, alle drauf einigen. Das war dann Ende der 90er Jahre, ja, mit Homework, als das rausgekommen ist.
Ja, und das waren ja Riesenerfolge und das lief sowohl auf den Underground-Partys, sage ich mal, als auch in den kommerziellen Dingern. Aber klar, das waren zwei getrennte Schienen. Die kommerziellen Partys waren auch schon immer besser besucht, weil die einfach von Anfang an die größeren Locations hatten und alles professioneller organisiert war, weil natürlich viel mehr Geld dahinter war. Und ja, es war natürlich vom Publikum nicht ganz das Gleiche.
Aber bevor wir da auch mal jemand hören aus dem Eurocenter, gehen wir nochmal gedanklich einen Schritt zurück. Wir haben schon gesagt, wir müssen teilweise gar nicht weit gehen. Das ist ja auch das Ziel dieses virtuellen Rundgangs, dass man das auch alles zu Fuß erlaufen kann. Und wir von Radio Frei müssen schon überhaupt nicht weit gehen, weil vieles auch in der Johannesstraße stattgefunden hat. Zumindest an den Menschen, die sich kennengelernt haben, die die Szene gut beurteilen können. Unter anderem Pure Records, ein Plattenladen in der Johannesstraße. Und du hast jemand gesprochen, den wir beide gut kennen, weil das nämlich unser Haus- und Hof-DJ von Radio Frei ist, DJ Shepard Ingolf. Und ich muss dich mal generell fragen, bevor wir mal einen Ton von Ingolf hören, wie das so war, da in so einem Schallplattenladen zu sitzen und an die Platten ranzukommen, wie das alles auch organisatorisch gelaufen ist. Wie hast du eigentlich die Fragen gestellt? Hast du dir vorher 10 Fragen ausgedacht und genau die 10 gestellt oder hast du immer erst durch die Antworten auch erst wieder Inspiration bekommen und am Ende raus hast du die entscheidenden Fragen dann noch gefunden?
Naja, beides. Also das ausführlichste Skript für meine Fragen hatte ich bei Marco.
Marco Junghans hat man schon gehört vorhin.
Genau, und da hatte ich, weiß ich nicht, wie viele Fragen das waren, vielleicht so 20, 25. Und habe daran gemerkt, okay, was funktioniert nicht als Frage und habe davon ausgehend dann für die nächsten Interviewpartner das immer ein bisschen angepasst. Und es war ja auch klar, dass ich die nicht alle dasselbe fragen kann, weil die natürlich andere Tätigkeiten und Schwerpunkte oder Orte und Zeiten überhaupt hatten. Aber ich glaube, mit den meisten der Fragen waren wir ganz gut bedient, weil immer, wenn ich meine letzte Frage gestellt habe, also ne, fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben zu besprechen, dann war da meistens auch nicht mehr viel. Na, insofern hätte man klar, man kann für alles irgendwie noch einen anderen Ansatz finden, noch eine andere Perspektive und kriegt dann natürlich auch leicht andere Antworten. Aber da das ja größtenteils auch zu Recherchezwecken ist, spielt das jetzt gar nicht so die Rolle. Also ne, das sind 2 Stunden Interviews teilweise, von denen wird im fertigen Rundgang vielleicht pro Kopf 10, 15 Minuten enden. Es gibt noch ein Audio-Feature, wo man teilweise auch nochmal andere Sachen beleuchten kann. Aber trotzdem, ne, für den zeitlichen Aufwand der Interviews jetzt und das, was am Ende davon dann veröffentlicht wird, ist es, weiß ich nicht, Faktor 1 zu 10.
Aber das können wir nochmal sagen, also wir werden ja nochmal darauf hinweisen, wenn es dann veröffentlicht wird über die App Action Bound, hast du ja schon gesagt, dann kann man dann zu den Orten hingehen und dann musst du es stark reduzieren, wie du gesagt hast, nur 10% wahrscheinlich von dem aufgenommenen Material, aber das ist ja auch interessant, die anderen 90%, zum Teil hören wir ja auch einiges hier, was sonst vielleicht in den anderen Fassungen nicht zu hören ist und du nimmst es ja vielleicht auch wieder als Möglichkeit, um andere Projekte dann weiter zu verfolgen.
Ja, also das Material gäbe wahrscheinlich noch viel mehr her als jetzt nur diesen Stadtrundgang. Wie gesagt, ein Audio-Feature wird es geben von einer Stunde, wo man auch nochmal andere Schwerpunkte setzen kann oder wo man auch einiges weglassen muss, weil sich die Geschichte sozusagen anders erzählt, wenn man jetzt nur Ton hat und nicht noch Bild und Text dazwischen. Also ich will es auch versuchen, ohne Off-Text zu machen. Also dass die Leute
für sich sprechen quasi. Dass
die Leute sich quasi nur für sich sprechen, und da wird es sozusagen eine andere Richtung nehmen als jetzt in diesem Rundgang. Aber darüber hinaus weiß ich nicht, was man noch machen könnte. Ausstellung, Buch, alles Mögliche.
Also es gibt noch eine Möglichkeit, das läuft ja in dem Sinne nicht davon, weil wir haben ja ganz am Anfang des Gesprächs schon mal festgestellt, du bist ja, was das angeht, wirklich Pionier in eigener Sache. Du bist jemand, der dieses Feld ist noch nicht so erforscht. Also noch gibt es da wahrscheinlich auch ein Grundinteresse an der Szene der 90er Jahre.
Ja, es ist jetzt irgendwie interessant, dass gerade in dieser Zeit das Interesse an den 90ern irgendwie gestiegen ist. Also ich habe, als ich letztens in irgendeinem Hotel übernachtet habe, so rumgezappt, und da lief auf, weiß nicht, Fox oder so, lief 30 Jahre Eurodance. Im Grunde recht ähnlich zu dem, was ich jetzt für Erfurt als Projekt habe, wurden da diese ganzen Eurodance-Protagonisten, was weiß ich, von DJ Bobo über Schieß mich tot, wie sie alle hießen, die damals so auf den Bühnen und Musiksendern rumgesprungen und geflimmert sind. Da liefen einfach mal 2 Stunden, wo man Interviews hatte, alte Lieder und dann auch noch Kommentare von Leuten, die das irgendwie beurteilt haben. Und das scheint sozusagen jetzt die Zeit zu sein, wo man sich den 90ern als historische Periode widmen kann.
Wo das wieder interessant wird. Und du hast ja schon ein gutes Stichwort geliefert, dann sind wir auch bei Ingolf. Das, was sozusagen da bundesweit passiert ist, 30 Jahre Eurodance, ist, jetzt kommen wir, werden wirklich ganz regional, weil ja dieser Plattenladen Pure Records war nun mal direkt in Erfurt und spiegelt auch ganz gut den Zeitgeist wider, weil Plattenläden waren damals schlechthin die Treffpunkte. Muss sagen, da hatte ich auch vorher in dem Teil schon mal gesagt, also sowas wie die großen Marken, ich nenne sie jetzt einmal Mediamarkt Saturn, wo man so heute gängig ganz klassisch alle Arten von Musik beschafft. Das gab es in der ersten Hälfte der 90er schlichtweg nicht. Also auch Leute, die vielleicht jetzt nicht so techno-affin waren, sind trotzdem in die Plattenläden. Also, aber irgendwann ist dann eine bestimmte Subkultur, hat sich dann herausgebildet, das kann man schon sagen.
Ja, man braucht ja auch Leute mit Ahnung, wenn man da bestimmte Sachen und Stile und Künstler gesucht hat. Ne? Das ist ja im Mediamarkt jetzt auch nicht so, dass man da die Mitarbeiter fragen kann, was war denn das Album, was jetzt sozusagen dem vorausgegangen ist? Habt ihr das auch? Oder dann, die gehen ja nicht zu einem Fach in ihrem Plattenregal und sagen, hier sind jetzt alle Alben von dem und dem Künstler drin. Das ist ja nicht so. Ne? Und das ist eben in den Plattenläden so gewesen, dass man da wirklich kompetente Leute hatten, die sich auch für ihre Kundschaft interessiert haben und die sozusagen versorgt haben, immer mit den wichtigen Neuigkeiten.
Und Ingolf gehörte zu diesen Leuten, jetzt immer noch als DJ unterwegs, damals eben auch Mitinhaber von Pure Records. Und wir können ja mal reinhören, du hast da was rausgesucht, wo er eben beschreibt, wie das alles organisiert war, wo die Platten abgestellt wurden und so weiter.
Wurden von den Vertrieben halt bemustert. Die haben einmal am Tag angerufen. Also es gab ja verschiedene Vertriebe damals. Es gab Discomania, es gab Neuton, es gab Eva aus Berlin, die dann leider auch einer der ersten waren, die das Handtuch geworfen haben, weil damit kein Geld mehr zu verdienen war mit Schallplatten. Und die haben uns angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht's aus mit Bestellungen? Wir hätten die und die Geschichten im Angebot. Und da habe ich gesagt, na, dann packt mir doch einfach mal von jeder 1, 2, 3 Stück zusammen. Und wir haben uns die dann, wie gesagt, also ich habe mir dann zusammen mit befreundeten DJs durchgehört. Und wenn da Potenzial da war, dann haben wir davon dann natürlich auch noch mehr bestellt. Also in erster Linie ging halt viel über Bemusterung. Die haben dir das dann auch am Telefon vorgespielt, was natürlich immer ein bisschen von der Qualität her ein bisschen armselig war. Wir haben auch zum Beispiel, auch wenn wir zu den Modemessen gefahren sind, also meine Klassenkollegen, also meine, wie nennt man es, Mitgesellschafter, bin ich dann zum Beispiel immer in den Vertrieben, in den ihren Lagerräumen abgesetzt worden und habe dort das dann direkt dort vor Ort bestellt. Also neue Sachen an mir angehört und gesagt, ach, von der nehme ich jetzt mal 2, 3 oder eben bei der Homework von Daft Punk konntest du eigentlich nie was falsch machen, die konntest du immer wieder 20, 30 Stück nachbestellen und die waren innerhalb von einer Woche meistens ausverkauft. Genau. Irgendwann waren sie halt rar, wurden auch nicht nochmal, also wurden, mittlerweile sind sie schon nachgepresst, aber wenn du noch ein Original hast aus der damaligen Zeit, das ist halt schon ganz schön viel wert.
Genau. Soweit Ingolf, ein Zeitzeuge, der eben berichten kann, ja, wie man eigentlich überhaupt erstmal an die Musik herangekommen ist. Also nicht nur natürlich die Leute, die DJs, die in die Schallplattenläden gekommen sind, sondern diejenigen, die einen Schallplattenladen hatten, wie Ingolf, die mussten ja auch erstmal sich kundig machen, was haben die Labels für Musik. Und teilweise haben wir rausgehört, sind die Labels eben, dann haben diejenigen dann die Plattenläden kontaktiert und haben dann eben ja so Probeexemplare dann geschickt und dann hat man nochmal reingehört und so weiter. Das wurde ja alles gerade gesagt. Und interessant ist ja auch, und das ist ein interessanter O-Ton, den du aufgenommen hast, Andreas, wie Ingolf so erzählt. Ich glaube, das hat auch den Spaß ausgemacht, so einen Plattenladen zu haben, nicht nur die Gespräche zu führen, sondern auch die Platten zu sortieren. Ne? Also das wissen wir vielleicht auch selber noch, wenn wir in so einen Plattenladen gegangen sind, wusste man ja immer etwa, wo seine Lieblingsband steht. Also ob die jetzt, also bei Genres, jetzt wenn man mal die ganz große Musik nimmt, ob die jetzt eher unter R&B oder ob das doch Pop war und so ähnlich war es dann ja auch in der Techno-Szene, wo es ja auch zig Unterteilungen gibt. Also da musste man ja erstmal ein bisschen sich auch kundig machen.
Wir können das Ingolf mal erzählen lassen, wie dieser Plattenladen Pure Records aufgebaut war, wie da die Platten überhaupt sortiert waren, dass man sich zurechtfinden konnte.
Also Techno-House in erster Linie und die Jungle und Breakbeat und später dann Drum-Bass-Ecke war halt wirklich nur ein Fach. Wir haben das dann immer noch unterteilt nach Alphabet, also nach Künstlern. Oder irgendwann hat man dann den Tick und haben es nach Labeln sortiert, dass ein bisschen frischer Wind reinkommt oder dass die Leute auch mal neue Sachen entdecken. Über diesen Regalen waren halt an der Wand halt so Holzleisten, wo dann so die wichtigsten Neuerscheinungen so obendrauf gepackt worden, dass die Leute die halt auch gleich sehen. Ich kann mich erinnern, das meistverkaufte Album, kann ich ja vielleicht jetzt gleich mal erwähnen, war das erste Daft Punk Album. Da muss man immer und immer wieder nachbestellen. Homework, genau. Später kam dann Discovery und die zwei Sachen, also ich kann mich noch erinnern, wo Around the World, also Discovery rauskam, wo Around the World drauf war, die Platte haben sie uns aus den Händen gerissen. Ich war auch ziemlich angetan davon. Das war dann auch so die Phase, wo zu meiner Jungle und Drum Bass Liebe, sage ich mal, so dann noch die House-Geschichten so noch mit dazu kommen. Techno war nie so meins, war mir immer ein bisschen zu hart und zu stupide auch. Ich meine, da gibt's auch Ausnahmen, aber wie gesagt, das meiste ging halt dann noch mehr in Richtung House und später dann auch, da war ich dann aber schon raus, habe ich so die Wurzeln entdeckt von dem Ganzen, also Disco, Funk, Soul, solche Sachen und habe dann mir entsprechend auch genug Platten in der Richtung zugelegt.
Genau. Also wir lernen, der eigentliche Spaß, einen Plattenladen zu haben, besteht auch darin, die Schallplatten immer wieder unterschiedlich zu sortieren. Das war Ingolf, ein weiterer Zeitzeuge für das Projekt, was Andreas Kubitzer gerade noch am Machen ist für die Erfurter Kulturdirektion. Es geht um die Techno-Club-Szene in den 90er Jahren. Am Ende steht dann ein virtueller Stadtrundgang. Da können wir dann mit unseren Smartphones hingehen, haben eine entsprechende App und können an dem Ort dann noch mehr Geschichten von den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hören. Wir kommen jetzt nochmal zu einer Zeitzeugin, die zum Stammpublikum des Eurocenters gehörte. Zur Erinnerung, Stichwort Großraumdiskothek, und da gab es eben auch viel Techno. Als die Mauer fiel, haben sich die Karten in allen Bereichen der Gesellschaft neu sortiert, aber auch eben im Clubbereich. Und viele Clubs sind auch, und das hast du ja auch bei deiner Erforschung dieser Materie festgestellt, Andreas, sind ja neu entstanden. Das Eurocenter war relativ früh schon da, 1990, 91. Ich weiß nicht, wie oft hast du es selbst besucht?
Ich muss gestehen, ich war da noch nie drin. Das war immer im Gespräch. Ich kannte viele Leute, die da regelmäßig oder naja, aber öfter dort waren. Und mich hat das von den Erzählungen her jetzt nicht unbedingt so neugierig gemacht. Mir hat das gereicht, wenn ich wusste, okay, das ist eine Riesendisco, da wird viel kommerzielle Musik gespielt, das kostet Geld vor allem. Und wir waren ja auch noch zu jung, um da offiziell rein zu dürfen. Es gab da so eine Kinderdisco. Sonntagnachmittag war das, glaube ich. Aber das war noch weniger attraktiv. Aber was interessant ist tatsächlich, was ich jetzt auch erst im Rahmen dieser Recherche erfahren habe, dass die Leute von der Loge damals in dem Keller vom Eurocenter schon eher undergroundartige Partys gemacht haben. Also die, wenn man da das Line-Up liest, würde man nicht unbedingt sagen, das war jetzt eine Kommerzdisco. Aber das waren auch andere Räumlichkeiten, denke ich. Das war
so ein bisschen getrennt.
Basement dann. Club.
Ja, okay, aber war damit beheimatet. Muss man ja sagen, das am Nordstrand gelegen, das Gebäude existiert selbst immer noch, steht aber seit ein paar Jahren still. Es soll wohl angeblich wieder da was passieren, das nur, um das mal einzuordnen, weil darum geht es ja auch bei deinem Projekt, dass manche Sachen kann man ja heute wirklich noch sehen als Gebäude, wie die ausgesehen haben können.
Es wird schwieriger.
Und bei manchen, es wird schwieriger, da gibt es ja die Orte überhaupt nicht mehr. Also Stichwort Zentrum, da ist ja heute auf dem Anger ein großer Supermarkt. Also da kann man wirklich nichts mehr erkennen. Das Zentrum, immerhin hat es 17 Jahre lang existiert. Seit 9 Jahren gibt es es nicht mehr. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir reden gleich weiter, hören jetzt erstmal ein bisschen Musik aus, populäre Musik kann man sagen, aus dieser Zeit der 90er Jahre, der Techno-Subkultur, die ja nicht nur Subkultur war, sondern eben auch kommerzieller ausgerichtet. Das haben wir ja gerade gelernt. Und gibt jetzt Musik von Westbam.
Some Sunday morning see you licking up the fun. Ticking down the last time before the credits run. And traffic isn't moving, or it's moving awful slow. To the sound of you complaining, we got nowhere left to go. You need a drug to make the stars come down. You drug to make you shine. You need the pills to take you home again. Don't be so la-di-da, so la-di-da. You need the drugs. To make the stars come down, you need a drug to make you shine. You need the pills to take you home again. Don't be so la-di-da, so la-di-da. We'll be right back.
ihr hört es weiterhin ein Mixtape-Spezial hier auf Radio Frei. Ausnahmsweise ist nicht Alec an meiner Seite, sondern ich habe Andreas Kubitzer hier zu Gast. Wir reden schon eine ganze Weile lang über die 90er Jahre, ganz konkret über die Techno-Subkultur. Wir haben gelernt, die war natürlich nicht nur Subkultur, teilweise sehr, sehr kommerziell ausgerichtet. Bundesweit war dieser Trend ja auch populär und wir haben auch mal geschaut, was gab es da hier? Wie ist es eigentlich hier in Erfurt alles losgegangen, wenn man als Anfangspunkt die friedliche Revolution 1989 nimmt und dann die Möglichkeiten, die es für viele junge Menschen gab, überhaupt erstmal die Musik kennenzulernen, sich zu treffen, diese Musik auszutauschen, diese zu spielen und dann auch dazu zu tanzen. Jetzt habe ich da viel erzählt, wir haben schon vieles abgedeckt, Andreas, und ich habe das Gefühl, bei deinem Projekt, was du ja machst für die Erfurter Kulturdirektion, da wird es am Ende einen virtuellen Stadtrundgang geben. War es dir auch wichtig, eben auch diesen kommerziellen Aspekt mit reinzunehmen? Also so ein Ort wie das Eurocenter am Nordstrand, hast du es deswegen auch mit reingenommen?
Ja, weil das natürlich auch dazugehört hat zu dieser Szene und es Schnittmengen gab und wie ich auch erst erfahren habe, tatsächlich auch Underground-Partys da gelaufen sind, ganz am Anfang der 90er. Das wusste ich gar nicht. Also finde ich schon, das ist ein Ort, den man auf jeden Fall mit erwähnen sollte. Es wird jetzt sozusagen kein großer Akzent draufgelegt, weil das auch von der Philosophie ein bisschen was anderes ist. Ne? Also diese ganze Techno-Szene, jetzt gerade Ackerhof, ne? Das waren ja eher so, das ist eine Do-it-yourself-Mentalität gewesen. So, ne? Wir organisieren uns jetzt unseren Kram selber, wir machen selber Musik, wir legen selber auf, wir machen selber unsere Partys und sind im Grunde selber Veranstalter und Gäste gleichzeitig. Und das ist ja bei diesen Eurocenter-Partys mitnichten so gewesen, in der Scooter aufgetreten ist. Ja, aber ich finde, es gehört trotzdem dazu, weil es halt auch ja genug Schnittmengen gibt. Und da wusste ich natürlich aus eigener Anschauung jetzt erstmal nicht, wen man da als Zeitzeugen ansprechen kann. Da habe ich aber jemand Interessantes kennengelernt, als ich das versucht habe zu fotografieren im Sommer. Und zwar fuhr da eine Frau mit ihrem Sohn mit dem Fahrrad lang auf dem Weg, der da am Nordstrand vorbeiführt. Und die erklärte dem irgendwas und zeigte immer da Richtung altes Eurocenter oder MAD. Und die habe ich dann einfach angesprochen und habe sie gefragt, was sie ihrem Sohn da Interessantes erzählt. Mhm. Und sie erklärte ihrem Sohn da bei dieser Fahrradtour, wie sie früher feiern gegangen ist, in welchen Läden und dass das Eurocenter quasi ihr Lebensmittelpunkt war zum Feiern gehen.
Also sie war der Stammgast. Wie heißt sie? Nicole?
Nicole, ja. Sie war Stammgast im Eurocenter oder MAD, wie es dann später hieß. Und hat da, weiß ich nicht, wie viele Partys insgesamt mitgemacht, aber die war da oft.
Also es war gefühlt riesengroß, weil wir zuvor zur Kinderdisco am Petersberg waren und es war wirklich ein klitzekleiner Raum. Und dagegen war das ein Riesenkomplex, schon der Eingangsbereich war riesengroß. Man hatte eine riesengroße Empfangshalle, es gab 4, 5 Floors, es gab einen Techno-Bereich, das war der größte Bereich. Dann gab es einen Schlagerraum, dann ging es nach unten, da waren dann die Garderoben und die WC-Anlagen. Es gab gefühlt überall Bars, also wo man sich Getränke holen konnte. Dann gab es noch den Bereich, ich meine Metal, dann gab es noch eine Tanzfläche mit R&B, Soul and Funk, also für jeden was dabei.
Soweit ein Stammgast des Eurocenters, eine Großraumdiskothek, die relativ früh nach dem Mauerfall 1989 hier in Erfurt aufgemacht hat. Und damals sind viele, viele Menschen dahin, vor allen Dingen um Techno zu hören. Wir haben auch gerade von ihr rausgehört, es gab auch andere Musikrichtungen. Und was auch ganz interessant ist, natürlich, wenn man 30 Jahre später fragt, wie war das eigentlich damals, wer hat da eigentlich auch so aufgelegt, merkt man, das ist ganz gutes Beispiel auch bei Nicole, dass das mit den Erinnerungen immer so eine Sache ist. Man merkt sich immer die Sachen, die einem wichtig sind. Denn in Bezug auf die DJs, da konnte sie nicht so genau werden, bis auf eine Ausnahme.
Ich weiß nur, die hatten einen festen DJ, zumindest speziell auch in diesem großen Saal, in dem Techno-Bereich. Und die haben diverse Veranstaltungen gemacht. Da gab es Schaumpartys, es gab, Scooter war da. Und da, ich bin so von Scooter geblendet, dass ich, da waren noch mehr da. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr von den anderen. Ich weiß einfach nur, ich stand neben Scooter und dann war bei mir Blackout. Da weiß ich auch nicht mehr, wer da noch da war.
Ja, Scooter war damals der Star der Stunde, neben Marusha, neben Mark O, Westbam, Sven Feth und so weiter. Aber das war sozusagen das kommerzielle Ende der Techno-Szene. Und am Anfang steht vielleicht jemand wie Junghans, eher independent und klein. Für die, die Scooter nicht kennen, hören wir übrigens wirklich nur mal ein paar Takte Musik hinein. I want to see you sweat. So klang das damals im Eurocenter, unter anderem in Erfurt, heute ein verlassenes Gebäude am Nordstrand. Scooter, Hyper, Hyper, viele, viele Menschen dazu getanzt. Und vielleicht nochmal zum Schluss an meinen Gast Andreas Kubica, an dich die Frage, welche Erkenntnisse du jetzt selber über dein eigenes Projekt so mitgenommen hast.
Ja, wie vielfältig die Szene war und wie lange das eigentlich ging. Also ich hatte ja eigentlich vor, jetzt nur die 90er, also zu sagen, okay, 31.12.1999 ist Schluss. Und dass man es aber eigentlich sogar noch 3, 4, 5 Jahre länger fassen muss, weil dann erst sozusagen auch bestimmte Künstler erst da waren oder bestimmte Acts in Erfurt gespielt haben oder bestimmte Läden. Ne? Und also dass das sozusagen so eine lange Zeit umfasst hat, also man kann eigentlich sagen von 92 bis 2005, das war mir am Anfang nicht klar, dass man das sozusagen eher danach fassen muss und jetzt nicht sagen kann, okay, das sind jetzt die 90er, weil im ersten Jahr der 90er ging, glaube ich, noch nichts oder da ist mir nichts bekannt, 91 oder so. Ich glaube, die ersten Sachen, die auf Flyern stehen, sind 92. Aber dass es hinten raus immer mehr Material gibt, weil es auch immer kommerzieller wurde. Ne? Also ne? Klar, dass Clubs dann auf den Trend aufgesprungen sind und dann richtig Geld damit gemacht haben, das war erst Ende der 90er, Anfang der 2000er möglich. Das ist das, was mich sozusagen überrascht hat, was ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das ja nochmal über diese 13 Jahre, hast du es verfolgt, hast du ja gesagt, zwischen 92 und 2005. Ja.
Ich persönlich bin da sozusagen ausgestiegen aus der aktiven Techno-Hörerschaft, als mein Studium anfing. Das war Anfang der 2000er. Jetzt nicht abrupt, aber das wurde dann immer weniger, dass ich dann auf solche Partys gegangen bin und mich dafür interessiert habe. Aber das ging natürlich trotzdem noch weiter. Ne? Da ging im Zentrum, waren da die größten Acts zu Gast, als ich das dann schon gar nicht mehr gehört habe.
Also gerade Zentrum, da hat sich dann vieles immer noch versammelt. Zentrum gab es ja bis 2017 in Erfurt und da gab es viele andere Bands, natürlich auch viele andere Musikrichtungen, die da vertreten waren, aber es hat immer noch so ein bisschen, ich sag mal, die Techno-Fahne hochgehalten, dieser Club. Vielleicht auch nochmal eine Frage an dich, die, wer schon länger zuhört, auch Marco Junghans, selber Musiker und oft im Ackerhof gewesen. Und zwar, wie politisch war eigentlich so das Publikum? Also war das irgendwie so rauszukriegen? Sind da alle hingegangen? Sind da nur eher Leute hingegangen, die eher linksalternativ war? Sind da auch Stockkonservative hingegangen? Kann man das so sagen?
Na, es war eine interessante Gemengelage. Also es gab ja sozusagen einen Strang, der ein bisschen aus dem Punk kam, die mit dem IOZ zu tun hatten, die darüber irgendwie zur Techno-Musik kam, weil das irgendwie so ein, ja, passte ganz gut in diese Punk-Philosophie auch rein. Dann gab es Leute, die haben sich jetzt als relativ unpolitisch empfunden, aber wie der Marco vorhin erzählt hat, kann man das im Nachhinein natürlich trotzdem als politisch interpretieren. Es war halt sozusagen nicht primär Punk, aber es war halt eher so eine Art Konsumverweigerung, vielleicht was da dahinter stand. Oder ja. Dann so richtig konservative Leute, die hat das, glaube ich, nicht so angezogen, also das wüsste ich nicht, aber es gab sozusagen auch immer wieder Begegnungen mit Leuten aus der rechten Szene, die man sozusagen im Alltag eher gefürchtet hat und die dann auf den Partys teilweise relativ umgänglich wurden. Also ein O-Ton von jemandem, der lautete, alle tanzten zum selben Beat.
Aber das, ich wollte gerade sagen, ob ich jetzt zu sehr romantisiere, wenn ich so sage, dass in dem Moment, als die Musik lief, da wie so eine politische Auszeit da war. Das ist jetzt sehr kitschig formuliert. Aber so klingt es ja, diese Aussage, ne?
Ja, klar, so ist es auch gemeint. Und ich habe das auch als Arbeitstitel für das ganze Ding. Es wurde mir öfter erzählt. Ich muss mal sehen, ob sich das bis zum Ende trägt oder ob ich noch was Passenderes finde. Aber das kann man schon so sagen. Also, dass dieser Nazi-Stress auf den Partys eigentlich selten war, weil man dann irgendwie vereint war in diesem komischen Trance-Zustand, der natürlich mit Musik und anderen Dingen zu tun hatte, die da alle sozusagen auf der Tanzfläche das auf alle eingewirkt hat, gleichermaßen auf der Tanzfläche. Und klar, es war trotzdem ein sehr, wie sagt man, raues politisches Klima. Damals gab es ja wirklich noch Nazis, die mit diesen Outfits draußen zu sehen waren, Springerstiefel und Bomberjacken. Also es war nicht so, dass das sozusagen im Alltag keine Rolle gespielt hätte, aber auf diesen Partys selbst kam es zu Begegnungen, die als durchaus freundschaftlich oder umgänglich beschrieben wurden.
Und du hast eben so schön verklausuliert gesagt, das hat auch mit den gleichen anderen Dingen zu tun, also mit der gleichen Wirkung. Wir haben das jetzt bewusst natürlich nicht als Schwerpunkt gesetzt, das wäre auch ungerecht gewesen, aber ich weiß nicht, wie oft du das vielleicht auch selber in den Gesprächen immer mal gefragt hast, welche Rollen nämlich Drogen gespielt haben. Also welche Rolle haben Drogen gespielt?
Ja, keine unwichtige, die waren dafür da, dass man überhaupt 2 Tage am Stück eine Party durchgehalten hat. Ne, also da hat der Marco auch vorhin das schön erzählt, dass man bewusst ein Wochenende durchtanzen wollte und viele wollten das und es ging halt nur mit Drogen.
Also stand wirklich dadurch in einer engen Verbindung, weil man eben so lange auch durchhalten wollte.
Ja, also das hat jetzt wahrscheinlich nicht jeden Einzelnen aus der Szene gleichermaßen angesprochen. Manche sind auch nur, weiß ich nicht mal, abends 2-3 Stunden zum Feiern, aber es gab halt wirklich nicht wenig Leute, die das, also die eine Techno-Party gleichgesetzt haben mit Freitagabend geht's los und Sonntagmorgen oder Nachmittag gehen wir nach Hause und dann müssen wir uns erholen.
Also es muss ja Gründe geben, warum zumindest lange Zeit da immer auch dieses Image mit da gewesen ist. Also wer gehört hat, ich fahre zu einem Techno-Festival zum Beispiel oder gehe in einen Techno-Club, schwang das immer so ein bisschen mit, ohne dass man das natürlich jetzt hauptsächlich thematisiert hat. Aber es ist offenkundig dann schon auch mit einem Bestandteil gewesen.
Ja, ja, klar. Also das haben mir viele Leute erzählt, das wäre nicht das Gleiche gewesen. Ne, sowohl, dass man nicht so lange durchgehalten hätte, als auch, dass das Erleben ein anderes gewesen wäre. Ne? Man hat sich quasi als große Familie empfunden und das hat natürlich schon mit bestimmten Substanzen zu tun, die das sozusagen bewirken.
Auch das wollten wir der Vollständigkeit halber wenigstens thematisiert haben, aber es ging ja auch vor allen Dingen auch um andere Sachen, die du mit diesem Projekt eben beleuchtet hast. Also einmal, um auch klarzumachen, wie Subkulturen sich überhaupt erstmal getroffen haben, wie es damals alles organisiert war. Das alles ist dann nachzuhören total interessant, weil, wie gesagt, wir können es immer wieder betonen, es war in einer Zeit, in der es schwieriger war, Leute kennenzulernen, weil es eben noch kein Internet gab, keine sozialen Medien, keine Möglichkeiten des Austauschs, auch was Musik angeht, war nicht alles verfügbar, eine komplett andere Zeit, die 90er Jahre. Also vielen Dank nochmal und wir hören jetzt mal zum Schluss Musik von Junghans aus den Nullerjahren, Eternal Ending.
Radio